Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Heute geht es nochmal weiter mit dem Thema, wie stellt sich Psychiatrie in Medien und in Filmen dar heute. Zu meiner Überraschung gibt es jetzt eine aktuelle Dokumentation im Westdeutschen Rundfunk, Fernsehen, eine kleine Miniserie von 4 Folgen mit dem Thema Auf Station, meine Zeit in der Psychiatrie. Ja, ich finde eine gelungene Dokumentation. Es geht dabei interessanterweise um die LVR-Klinik in Düren, also im Rheinland, die ich auch natürlich schon häufiger beschrieben habe, allerdings aus früheren Zeiten. Jetzt ist diese Dokumentation von der Redaktion Menschen hautnah, zeigt also, ich glaube, fünf Patienten, Patientinnen, die mehr oder weniger großen Widerwillen hatten, sich in eine psychiatrische Klinik in Behandlung zu geben, weil es auch mit vielen Vorurteilen besetzt ist. Diese Klinik heißt ja im Volkesmund auch der Jeckeberg, also der Jeckenberg, was natürlich bei vielen im Kopf hängt, dass man da nicht hin will, wenn man psychische Probleme hat. Aber diese 5 Patientinnen und Patienten haben sich also doch dahin begeben, teilweise auch gar nicht freiwillig. Und anhand dieser Geschichten wird halt in 4 Folgen, 20 Minuten, einmal der Gang der Therapie beschrieben, welche Geschichten dahinter stecken bei den einzelnen Menschen. Aber es wird natürlich auch die Klinik und der therapeutische Ansatz beschrieben. Ja, wir haben da auch, ich habe da auch mit dem Bernd Nickbur nochmal drüber gesprochen, über diese Dokumentation. Ihr werdet uns da gleich hören. Ja, also es ist von den Bildern her erstmal eine sehr positive Ausstrahlung. Es ist halt, lebt halt von den Geschichten der einzelnen Menschen. Ich so als Insider habe natürlich auch einen sehr kritischen Blick auf diese Dokumentation, wobei ich aber erstmal festhalten will, das ist gut, dass es überhaupt zur jetzigen Zeit auch noch öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der dieses Thema aufgreift. Das finde ich sehr positiv. Dennoch will ich auch nochmal auf einzelne Aspekte dieser Serie eingehen. Da ist natürlich einmal die Ebene der Patientinnen und Patientinnen, die auch hier wieder eindrücklich beschreiben, dass es ganz wichtig ist, dass andere Patienten da sind, mit denen sie reden können, die eine ähnliche Geschichte haben und sich jeweils auch unterstützen können. Das wirkt immer sehr, sehr, sehr positiv. Ist natürlich die andere Ebene ist die Menschen, die dort arbeiten. Es werden eine Oberärztin vor allen Dingen wird zu Wort kommen und ihre Sicht der Dinge darstellen. Es kommt auch eine Krankenschwester, ein Ergotherapeut und auch ein Sozialarbeiter zu Wort. Was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass es auch einen Genesungsbegleiter gibt. Vielleicht erinnern sich manche, das sind ja Psychiatrieerfahrene, die durch eine spezielle Ausbildung eben ihr Wissen, ihre Erfahrung auch wieder reflektiert haben und so auch in den Stationsalltag zurückbringen können und dadurch auch Ansprechpartner sind für die Patienten eben aus einer ganz anderen Perspektive, dass sie selber eben auch psychische Erkrankungen erlebt haben. In diesem Fall ist der Genesungsbegleiter jemand, der auch davon berichtet, was so sein Ansatz ist. Das ist also sehr, sehr sehens- und hörenswert. Andere Ebene ist natürlich, was das Personal angeht, gibt es schon so Szenen drin, wo ich denke, die sitzen sehr so in ihrem eigenen Saft. Also die Klinik, das wird schon beschrieben, guckt natürlich sehr auf sich, was auch die Patienten, Patientinnen am Ende der Serie da erzählen, dass sie überhaupt nicht vorbereitet worden sind auf das, was da draußen kommt, also keine Therapieplätze vorher schon gesucht wurden, noch während des Aufenthalts, sondern schon da sehr auf sich geschmissen sind, wenn sie dann wieder raus sind. Das spricht alles sehr dafür, dass die Klinik nach wie vor sehr so nach innen gekehrt ist in sich und auch ihr Konzept der, wie ich finde, viel zu kurzgreifenden Einzeltherapiesitzungen, dass sie darauf sehr konzentriert ist nach wie vor und das, was draußen geschieht, eben eigentlich nicht in die Klinik reingeholt wird. Also es wird nicht mit Angehörigen gesprochen. Jedenfalls in dem Film wird das nicht deutlich, ob das geschieht. Das sieht nicht so aus. Und auch nicht mit den Menschen, mit denen man also täglich auch zu tun hat, wo es schon sinnvoll wäre, auch die mit in so Krisentherapien, so Krisensituationen mit einzubeziehen. Das geschieht alles nicht. Dennoch ist es ein sehr respektvoller Umgang mit den Patienten, was man natürlich eigentlich auch als selbstverständlich voraussetzen kann. Aber durch die baulichen Umstände ist es auch eine sehr angenehme Atmosphäre auf der Station. Es ist eine geschlossene Station. Das wird ja heute mal freundlicherweise geschützte Station genannt. Ich finde das so ein bisschen beschönigend, das ist auf jeden Fall eine abgeschlossene Station. Ja, es gibt dann noch die Ebene des Therapiekonzepts, was ich eben schon andeutete, dass es eben sehr einzelbezogen ist und nicht so das System, die Familie, die Freunde mit einbezogen werden. Es ist eine sehr diagnosezentrierte Therapie und Ansatz. Also da ist schon, es geht nichts ohne mindestens eine Diagnose, manchmal auch mehrere. Gut, das ist halt dem Umstand geschuldet, dass das eben ein klinischer Betrieb ist. Und der darauf angewiesen ist, also schon eine sehr medizinisch ausgerichtet. Es gibt Zimmervisiten. Naja, das kann man auch sehr kritisch sehen. Gibt es auf jeden Fall bessere Ansätze als diese klassische Visite ins Zimmer. Eine ganze Tross kommt ins Zimmer und es werden ein paar Worte gewechselt und schon geht's weiter. Das sind schon noch alt überlieferte Geschichten, die so nicht mehr notwendig sind, wie ich finde. Also ein Ding ist mir allerdings bei diesem therapeutischen Konzept aufgefallen, ist natürlich eine sehr medikamentenorientierte Ansatz, trotz Gesprächen und trotz Psychotherapie. Arzneiausgabe, so heißt es in dem Film, also die Medikamentenvergabe, das erinnert mich doch schon ein bisschen an Eine Flog übers Kuckucksnest, dass da durch den Lautsprecher gerufen wird, Arzneiausgabe, und dann kommen alle und müssen alle kommen, sich ihre Medikamente einzeln abholen und da wird dann auch kontrolliert, ob die Medikamente tatsächlich eingenommen werden. Ich finde, das muss man vielleicht machen an manchen Stellen, aber es passt so irgendwie überhaupt nicht zu dem Ansatz, dass eben auch gleichzeitig miteinander gesprochen wird, dass der psychotherapeutische Ansatz schon auch da ist. Also irgendwie ist das ein Widerspruch, den ich da sehe. Das sind so die institutionelle Ebene, wollte ich noch so ein Wort zu sagen. Es ist natürlich ein Krankenhausablauf, das sieht man schon. Gut, das lässt sich in einem Krankenhaus nun nicht vermeiden. Insgesamt will ich einfach nur so ein bisschen darauf hinweisen, dass so diese konzeptionelle Verzahnung mit dem ambulanten Bereich nicht wirklich vorhanden ist. Das fand ich schon sehr, sehr negativ. Insgesamt so die Klinik einen eigenen Kosmos darstellt, ohne die direkte Verbindung nach draußen, die Entlassungsvorbereitung wirklich nicht vollzogen wird. Diese Serie, diese Dokumentationsserie lebt davon, von den Geschichten der Patientinnen und Patienten, finde ich. Das ist schon was einen Einblick in Prozesse gibt, die Menschen eben durchlaufen, wenn sie in schwierigen psychischen Ausnahmesituationen sind und sich in die Klinikbehandlung begeben. Das wird schon deutlich. Ich kann dennoch positiv auf diese Dokumentation hinweisen. Die ist also, wie gesagt, in der Mediathek abrufbar und Die Dokumentation heißt Auf Station, meine Zeit in der Psychiatrie von Ulf Eberle, produziert vom Westdeutschen Rundfunk. Empfehlenswert. Mein Aspekt ist ja immer auch noch mal ein bisschen zurückzugucken in die Psychiatrie. Und 1977 ist auch in dieser Klinik bereits schon mal eine Dokumentation gedreht worden, damals von Radio Bremen. Der Titel hieß Drinnen, das ist wie draußen, nur anders. War ein Film von Michael Mrakic und hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil er im ARD-Abendprogramm gelaufen ist. Lange, anderthalb Stunden, glaube ich, war der Film. Und hat sehr viel Kontroversen innerhalb der Klinik damals ausgelöst, weil es das Ergebnis dieses Films wohl doch sehr kritisch war, dieser Anstaltspsychiatrie gegenüber und den Vorstellungen des Landschaftsverbands damals überhaupt nicht entgegenkam. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, wenn die sich ein Filmteam in den 70er Jahren in die Klinik holen, was dabei rauskommen soll. Aber es hat jedenfalls zu großen Kontroversen damals geführt. Daran habe ich mich erinnert jetzt, als ich diese Dokumentation neuerer Zeit eben aktuell auch über einen Teil dieser Klinik in dieser FHR-Klinik gesehen habe. Gut, wer also will, schaut da mal rein. Hört jetzt noch mal kurz unser Gespräch, was ich mit Bernd Nickbur zu diesem Thema geführt habe.
Ich habe mir die erste Folge angeguckt.
Ja, es sind vier Folgen.
Mhm. Hast du alle vier schon gesehen?
Ja, also die sind in der Mediathek.
Ja,
die sind alle nur 20 Minuten. Das ist ja so ein
finde ich aber ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ja? Gefällt mir.
Interessantes Format. Ja. Und du findest das also so vom Machen, von der Machart gut?
Gut, also richtig auffällig gut sogar.
Ja?
Also hat ja ein paar ganz geschickte Sachen gemacht, also da keine Kommentar drüber, finde ich ja eh immer gut. Die Leute reden selbst gut, er hat ab und zu was eingeblendet, also so Texte und biografische Daten und so. Aber auch, man sah auch, ich fand es auch ästhetisch ganz gut, weil es, sagen wir mal, nicht so dieses tausendmal gesehene Kameraeinstellung. Ich fand, hat das ganz gut gemacht, also nah an den Leuten dran.
Ja, ja.
Sehr sympathisch, ohne da irgendwie wie diffamierend oder so vor. Stellend zu wirken, einfach. Mir hat das gut gefallen. Was mir ja immer auffällt, wenn es um den Jeckenberg geht, was ja auch schön gesagt wird, ne? Also bin ja da als Kind oft gewesen, weil meine Oma ja da gewohnt hat. Also als ich dann schon nicht mehr, aber die hat halt als jung verheiratete Frau und die ersten Kinder, die sind dann da noch aufgewachsen. Also sprich, meine Mutter ist da noch auf dem Jeckenberg in so einer Dienstwohnung, weil mein Opa ja Polizei war. Weil mein Opa ja Polizist war. Und die hatten da Dienstwohnungen von der Stadt.
Ja.
Und da wohnte halt die Familie meiner Oma. Also meine Oma, mein Opa und die beiden Kinder, also meine Mutter und ihre Schwester. Bis die dann irgendwann unweit von dort selbst gebaut haben. Aber ich kriege das nicht, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht, immer jetzt speziell im Rahmen dieser Psychiatrie-Geschichte oder Podcast-Geschichte. Ich bin da als Kind, sind wir da auch, weil ich ja bei meiner Oma lange, eine Zeit lang quasi aufgewachsen bin, sind wir da auch oft hingegangen und haben da irgendwelche Freundinnen von der Oma besucht zum Kaffee trinken oder zu irgendwelchen, was weiß ich was, Veranstaltungen.
Mhm.
Keine Ahnung, kriege ich nicht mehr so richtig auf die Reihe. Ich weiß nur, dass man da hinging, so, also meine Familie mit mir als Kind. Da gibt es auch noch Fotos von, wo ich da rumlaufe. Und Jeckenberg war von meiner Oma aus der nächste Berg, wo man rumrodeln konnte. Da gibt es ganz viele Fotos von mir, wie ich den Jeckenberg runterrodele mit den anderen Jecken zusammen oder wie auch immer, weiß ich nicht.
Naja, das waren so Dienstwohnungen, die auch von Leuten, die da arbeiteten, je nach Stellung immer größere Sachen, bis zur Villa des Direktors, war das ja da ein Begehrt eigentlich, weil das ganz günstige Wohnungen waren, da am Heerweg oder so fällt mir da gerade ein, hieß diese Straße.
Ja.
Ne? Und,
also von daher ist mir das nah, weil es ein Stück Kindheit ist.
Eigentlich. Ja. Aber ich meine, da war das ja auch schon klar, dass da die Verrückten sind.
Ja, die sind mir ja auch begegnet. Also da hatte man ja, also die liefen ja da rum. Also die waren ja, die waren ja nicht alle immer ständig eingesperrt, aber, sondern die begegneten einem da, wenn man da hinging, weiß ich nicht, Parkanlage oder Garten oder wie man das nennen will. Da habe ich nicht mehr so eine große Erinnerung dran. Das war ja
ein Riesenpark.
Eben, das war riesig groß und schön. Ja. Also,
ist heute noch schön.
Wie gesagt, also von meiner Oma, die ja da Schulstraße um die Ecke wohnte, war das die nächste schöne Grünanlage. Also man konnte dann noch bis an die Ruhr in die andere Richtung laufen, aber das war ja alles wild, war ja kein Park damals, das ist ja viel, viel später, Ende der 60er, alles ja, irgendwie parkähnlich aufgearbeitet worden. Aber das war der nächste Park, wo ja, waren auch viele andere Kinder. Also das war einfach, wo man mit den kleinen Kindern hinging. So. Also als ganz normal. Von daher ist mir der Jeckenberg quasi zweite Heimat, wenn man das mal so sagen
will.
Oder um Jeckes.
Genau, sagte man da. Ne? Ja. Kann ich denn nochmal fragen, was du da gut fandst auf der Ebene? Also so, da sind ja so Protagonisten, die da vorgestellt werden, aber auch eine Ärztin und noch andere
Leute. Ich fand, das, was mir sehr mir angenehm aufgefallen ist, ist, dass die Grundhaltung von allen Leuten überaus positiv war. Und das schlägt sich auch in den Bildern nieder. Das ist immer hell und sonnig und die Kameraeinstellungen zeigen weite Räume, große Flächen. Also, wobei man, das liegt vielleicht auch in meiner psychischen Disposition, ich mit Psychiatrie immer Enge und Klaustrophobie verbinde. Und das vermittelt, der vermittelt genau das Gegenteil davon. Es ist offen und selbst wo dann die Tür geschlossen wird zu der Station 11, weil das geschützter Bereich heißt es ja da, hat man nicht das Gefühl, so eine Knasttür fällt scheppernd zu oder knarrend zu und dann ist ist abgeschlossen, sondern es wirkt immer noch sehr offen und auch die Umgangsformen sind sehr freundlich, positiv und einer positiven Zukunft zugewandt. Fand ich sehr beeindruckend, also angenehm, weil wie gesagt, ich verbinde wahrscheinlich, weil das meine Einstellung ist, damit eher sowas Paranoides, Beklemmendes mit solchen Anstalten, Gefängnisse, alles das verbinde ich halt mit Enge und Zwang und das kommt da ist es eben genau nicht so. Das ist ihm sehr gut gelungen. Also wie gesagt, ich glaube auch durch die Kameraeinstellungen Lichtsetzung, alles das. Also es ist auch das relativ viel draußen gezeigt wird. Die sitzen da draußen.
Sommer oder so war
relativ warm. Ja, das hilft ja alles. Ne? Wenn du das an einem regnerischen, grau verhangenen Herbsttag machst, vermittelt das ein ganz anderes Bild. Also von daher habe ich das, nachdem ich die ersten, ich will nicht sagen Bedenken, aber so mein übliches Vorurteil wurde da sehr schnell abgebaut, aufgelöst und verschwand dann. Und dann konnte ich das ganz entspannt mir angucken. Von daher fand ich das sehr gut gelungen. Also auch, sagen wir mal, also waren ja, wenn so Sätze fallen, die Aufnahmeärztin sagt zu diesem, wie heißt der, Marcel, Sie waren ja vor 14 Tagen schon mal hier, wie hat es Ihnen denn hier gefallen? Und sagt, ja gut, sehr gut, ich habe mich wohlgefühlt. Denkst ja natürlich nicht, da kommt jemand in die Klapse, wird eingesperrt in eine geschlossene Station, da war klasse. Das ist ja nicht so das Normale, was man damit verbindet. Also das ist ja schön, dass es so ist. Aber weil du jetzt sagst, also für mich als Außenstehenden, habe ich ja eben gesagt, verbinde ich eher das Gegenteil damit. Von daher ist das auch nichts, sagen wir mal, das würde jemand angucken, der potenziell Patient ist, dem macht das sicherlich auch keine Angst. Würde ja noch mehr darüber wissen, wenn du da schon mal warst, als was damit alles konnotiert und verbunden ist.
Mein Blick darauf ist natürlich, wie ich immer sage, so versaut. Ne? Da hast du ja, was mich da beeindruckt hat, weil an diesen Dokumentationen war vor allen Dingen, dass man sich sofort in so eine Klinikatmosphäre rein empfinden konnte.
Ja.
Und auch, wie du sagst, Sommer, helle Bilder. Im Sommer war es da immer schöner, ne? In der Psychiatrie einerseits. Und andererseits war es auf den richtig fies geschlossenen Stationen natürlich auch eng und muffig. Da kam keiner raus, da waren die Fenster abgeschlossen, da gab es immer nur schlechte Luft. Das ist natürlich in diesen neuen Bauten alles, auch die Möblierung heute da, wenn du das so siehst, meine Güte. Ne? Ja. Also das ist ja ganz anders aufgebaut und ausgestattet. Ne? Aber mein Blick ist immer so versaut, weil ich dann sehr schnell so mitkriege, das ist so ein in sich geschlossener Kosmos. Wenn ich jetzt mal nicht sage Anstalt, sondern einfach nur in sich geschlossen, oder ja auch in den weiteren Folgen ist das nachher, wird das nachher aber deutlich, dass die dann, wenn sie dann entlassen werden, dann haben sie keinen Anschlusstherapeuten, weil sie den nicht kriegen, da ist nichts vorher eingefädelt worden. Das heißt, diese ganze Verbindung nach draußen, ne, das wird dann sehr schnell klar, die existiert nicht. Ne? Die sind, das, was ich wirklich auch positiv finde, ist, dass sie sehr respektvoll waren, alle, auch die Leute, die da arbeiten vor allen Dingen und auch die untereinander, die Patienten, ist ja oft so, dass das auch eine große Stütze ist, wenn die untereinander sich eben da ja gegenseitig unterstützen können. Aber das ist natürlich so, da ist man dann vielleicht 6 Wochen oder noch länger und es ist nicht die Schnur nach draußen geknüpft. Ne? Und die Leute erzählen dann auch in der letzten Folge dann auch davon, wie schwer es dann ist, jemanden zu finden. Ist in der Klinik ist auch schwer, einen Therapeuten zu finden. Aber dass dieses in sich geschlossen, also das finde ich nach wie vor so ein Phänomen von so Kliniken. Das ist die gehen davon aus, dass das, was sie da an Behandlung anbieten, erstmal sehr wirkungsvoll ist, musst du ja auch. Ja. Aber es ist natürlich nicht auf die Dauer angelegt. Mhm. Ne? Dann sagen ja auch viele, ja, dann, ich habe jetzt weniger Angst, weniger Schwellenangst, wieder mal anzurufen, wenn es mir wieder schlecht geht, was ja auch gut ist. Ne? Aber es gibt natürlich neben dem, was da drinnen stattfindet, draußen ja auch sehr viel an Angeboten. Und eigentlich geht es ja auch ein bisschen darum. Ich sag mal nur, das ist so mein Blick natürlich auf so eine Dokumentation, ne? Wo ich dann auch denke, ja, wenn die haben alle auch Schwierigkeiten mit ihren Angehörigen oder mit Freunden oder so. Da haben nur Einzelgespräche stattgefunden oder nur mit den Leuten, die halt auf der Station sind und ähnliches Schicksal haben. Ich will nicht in Abrede stellen, dass das auch hilfreich ist, manchmal sogar vielleicht gut ist. Aber in der Regel muss es irgendwie auch eine Verbindung geben zu dem realen Leben und zu den Menschen da. Ne? Also das war immer unser Ansatz, dass man sagt, okay, wir müssen sozusagen das System in Anführungszeichen müssen wir mit einbeziehen, auch schon dann, ne? Ja, am besten schon in der Krise, damit für die nächste Krise auch alle vielleicht eine andere Möglichkeit haben, damit umzugehen. Das ist sowas, was mir so typisch war. Ne? Also das ist aber jetzt jenseits von unfreundlich oder das, ne, das ist einfach nur nochmal ein anderer kritischer Blick drauf, was mir nämlich eingefallen ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das schon mal was in so einer Episode, Podcast-Episode gesagt habe, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Nicht. Es ist ja 1977, genau da auch, eine lange Dokumentation
gedreht worden. Ja, das hast du mir zumindest mal erzählt.
Ja. Das war so eine Radio Bremen-Produktion. Mrakic hieß der, glaube ich, Michael Mrakic, war so ein Dokumentarfilmer, Schweizer, glaube ich. Und die haben damals ziemlich revolutionär in 2 Teilen in der ARD im ersten da so eine Doku gebracht. Und die ja auch zu einer Zeit damals stattfand, als die Verhältnisse dann natürlich noch viel schwieriger, viel schlimmer waren. Ja. Ich meine, 1977 war es.
Ja, klar.
Ich habe jetzt noch mal ein bisschen geguckt. Ich finde da jetzt kein Bildmaterial, keine Ahnung, selbst in YouTube finde ich von dem alten Film nichts. Es gibt irgendwo noch ein paar Kopien, weil ich kenne Leute, die da auch mit dran gearbeitet haben. Aber da ist natürlich so eine Dokumentation wie jetzt, ich meine, abgesehen davon, dass es wie viele Jahre, 40, 50 Jahre her ist, abgesehen davon, dass in der Zeit eben sich viel verändert hat, wirkt natürlich dieses Klaustrophobische war in dem Film deutlicher, in dem alten Film, ne, ganz klar. Aber hier ist das natürlich nicht so, naja. Ja, aber ich finde ja, man ist ja die zweite Überraschung jetzt innerhalb von ein paar Wochen, nachdem jetzt da dieser Berlinale-Film war, dass das jetzt auch nochmal doch nochmal ein Thema wird, so diese normale Psychiatrie, ne?
Ja.
Im öffentlichen Fernsehen, finde ich ja erstmal auch ein absolut positives Ding. Ne? Das ist ja diese Redaktion Menschen hautnah, die, die das gemacht haben. Aber wie gesagt, diesmal eben in so einer Serienform. Ne? Also, bin mal gespannt, was so für Resonanzen da noch gibt. Ja, ich meine, für mich ist halt immer so ein Lichtblick, dass offenbar irgendwo da draußen auch immer noch mal Leute sind,
die sich damit beschäftigen und die das ein bisschen, dem ein bisschen Öffentlichkeit vermitteln.
Ja, ja, ja.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Kürzlich hatte ich ein interessantes Erlebnis. Ich habe mir die ersten Folgen der TV-Serie Luden angesehen. Tolle Schauspieler, gut gemacht, zwischen abstoßend und faszinierend. Ohne allzu viel Romantisierung von Zuhältern, Prostituierten und dem Leben auf und vom Kiez rund um die Hamburger Reeperbahn in den 80er Jahren. Jedenfalls spielt da auch eine junge Frau eine Rolle, die aus dem Heim abgehauen ist und im Milieu ihre Mutter sucht. Sie findet einen Job in einer Kneipe und irgendwann wird sie von ihrer Arbeitgeberin genötigt, in der Kneipe zu singen und oder zu tanzen. Sie lässt sich auf den Gesangsauftritt ein und singt »I Go to Sleep« von den Kings, beziehungsweise den Pretenders oder Marion Merz. Darum ging es im vorletzten Podcast, wenn ich mich recht erinnere. Eigenartig solche Koinzidenzien, aber witzig. Heute geht's um James Osterberg, besser bekannt als Iggy Pop, der im Januar diesen Jahres sein neues Album veröffentlicht hat, mit dem Titel Every Loser. Vorher veröffentlichte er allerdings Ende letzten Jahres noch einen Track namens The Dictator mit der belgischen Geigerin Catherine Grandange, die auch schon mit Nick Cave, Debbie Harry, Hugo Reyes und John Parrish gearbeitet hat. Ich finde, in diesem Track hört man die komplette Musikgeschichte des Iggy Pop. Nicht zwingend das, wofür man ihn immer wieder als Godfather des Punk bezeichnet hat, aber die Intensität und Einfühlsamkeit, die auch schon die Stooges ausgezeichnet haben, empfinde zumindest ich in diesem Track.
When I was a little boy, I remember the smiling hair, the bike, and everything was going to be all right. And I can remember the hysterical speaker at the Patriotic Boys Assembly. And I remember the bloody head, handsome and dead, of the president. I remember the beatings. And I remember the sneering. The sneering.
War seine letzte Veröffentlichung, das Album Free, fast schon ein wenig wie Jazz und Poetry, ist Every Loser wieder voll Rock'n'Roll. John Holmstrom hat aus diesem Anlass sogar eine neue Nummer seines legendären Punk-Magazins rausgegeben, die Nummer 22 nämlich, die sich ausschließlich mit Iggy Pop beschäftigt, der ja letztes Jahr 75 Jahre alt wurde. Wer hätte das gedacht? In den 70ern hörte man von Klinikaufenthalten wegen Drogenkonsums, Entzüge, Therapien, all das Rockstar-Zeug eben, das viele nicht überlebt haben. Angeblich begann Iggy in seiner Berliner Zeit clean zu werden, also in den 80er Jahren. Im Kopf und im Körper. Ob's stimmt? Wer weiß. Jedenfalls entstanden in Berlin in der Zeit in Zusammenarbeit mit David Bowie zwei von Iggy Pops wichtigsten Alben. Lust for Life und The Idiot. Damals habe ich Iggy Pop in Berlin im Kant-Kino live gesehen. Auf der Tour spielte Bowie in Iggys Band. Funny. Vor ca. 800 Leuten im Kant-Kino eben. Aber ob clean oder nicht clean, seither veröffentlicht Iggy wieder regelmäßig Musik unterschiedlicher Natur. Immer mal wieder wird's experimentell, wie schon oben erwähnt, jazzähnlich auf Free oder mehr Richtung Chanson, wie bei Javanaise von Serge Gainsbourg auf dem Album Après, über das sogar Bob Dylan sich positiv geäußert hat.
J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour.
Auf dem Album Préliminaire ließ Iggy sich von Michael Houellebecqs Roman Die Möglichkeit einer Insel inspirieren. Das Buch sollte man vielleicht auch mal lesen. Es muss einem ja nicht alles gefallen, was Iggy so veröffentlicht. Aber langweilig wird's nie. Vielleicht kommen wir ja auch nochmal auf die Filme zu sprechen, in denen er mitgespielt hat. Heute will ich nur auf einen kurzen Film verweisen, in dem er dabei ist. Nämlich den Werbespot für die Deutsche Bahn. Wer ihn nicht kennt, den gibt's auf YouTube. Sehr witzig. Auch die Bahn nimmt sich nicht so ganz ernst. Und wenn Iggy als Passenger sagt, sorry, geänderte Wagenreihung, freut man sich fast schon auf die nächste Bahnfahrt und die geänderte Wagenreihung. So viel zu Iggy. Und als positiven Abschluss gibt's den Titeltrack von Lust for Life. Und das wünsche ich dir, Klaus, und allen, die uns zuhören. Vor allem auch denen, die beim Zuhören gerade mit der Bahn fahren.
Love for life.
Das war die heutige Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Ja, ich hoffe, dass ihr etwas damit anfangen konntet. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Alles Gute, bis dahin und tschüss.